Scholz. Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommerpause, Folge Nummer 96.
Hallo Renke.
Hallo Dennis.
Warm hier, wa?
Schwitzt du auch so wie ich?
Ja.
Wahnsinn. Wahnsinnig heiß. Wir nehmen auf am, darf man das sagen?
Du verbietest mir jedes Mal zu verraten, wann wir aufnehmen.
Okay, wir nehmen ja gar nicht auf. Wir senden ja immer live. Ja. Immer wenn jemand auf Play drückt, senden wir nochmal live.
Ja.
Das ist eine wahnsinnige Beanspruchung unserer Lebenszeit. Aber was tut man nicht alles?
Für treuen Hörerinnen.
Wofür eigentlich denn? Wir haben es ja nicht ja monetarisiert, den Scheiß.
Nee.
Mann, sind so dumm.
Ja.
Hinter mir, der Fernseher läuft schon wieder, aber wir sind nicht, es ist nicht mehr der deutsche Sonntag, so viel können wir verraten.
Ja.
Es ist tatsächlich, nehmen wir am 15. August auf, es ist wahnsinnig warm und im Fernsehen, der Fernseher läuft.
Läuft Heimat der Rekorde, eine RBB-Dokumentation über die Hauptstadt.
Genau, und da würde ich sagen, ein Mensch, der sich hat früh Gesicht tätowieren lassen, also noch bevor es
asozial wurde?
Noch bevor es hip wurde.
Ach so.
Können wir das irgendwie, ich mach das mal aus. So.
Der war also auf der Danziger unterwegs.
Wir waren dabei, es ist warm.
Ja.
Es ist warm, wir fangen alle an zu schwitzen. Es gibt ja sogar, habe ich gehört, wir kommen später noch auf die Bundestagswahl zu sprechen, auf die festgelegte Spitzenkandidatur der SPD. Und da gibt's auch schon wieder im SPD-Merch-Shop tatsächlich die ersten Dinge zu kaufen, wie ich gesehen habe.
Ach, wirklich?
SPD.de Shop, ja, mal direkt gucken. Und zwar...
Aber das Blechschild, in diesem Haus wird SPD gewählt, hast du schon, oder? Von den Seeheimern?
Nee, das habe ich nicht.
Es gibt so eine Untersektion für die Seeheimer im SPD Shop.
Sowas habe ich nicht. Nee, die nutzen jetzt einfach aus, ich weiß, die Parteikassen sind auch leer, Wahlergebnisse der letzten Jahre waren nicht so gut, da kommt natürlich nicht so viel Steuerkohle rein und so, oft kann man halt das Parteienfinanzierungsrecht auch nicht ändern, dass man sich das irgendwie rausholt. Dann, wie du weißt, ne, Tourismusbranche eingebrochen, die SPD eine der großen Verliererinnen, über die nicht gesprochen wird, das SPD Reisebüro hat wahrscheinlich, weiß nicht, haben die Kurzarbeit angemeldet? Weiß man das?
Kann sein.
Jedenfalls denken sich die Genossinnen und Genossen beim SPD-Shop auch, was machen wir denn jetzt? Und da macht man das ist dann das Naheliegende dann auch zu Geld. Wir haben einen Spitzenkandidaten. Olaf Scholz ist der neue Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Er wird die Partei nächstes Jahr in den Wahlkampf führen und
er will
Kanzler werden. Und er ist natürlich auch nur Mensch wie du und ich.
Ja.
Das ist klar. Weniger Haare, trotzdem Mensch wie du und ich.
Ja.
So. Wohnt in Potsdam mittlerweile.
Ja.
Was eigentlich ist es von Hamburg nach Potsdam? Ist es ein Abstieg oder ein Aufstieg? Was würdest du sagen?
Das ist,
Gar nicht so leicht, ne?
Ah, es kommt darauf an, wo du in Potsdam wohnst. Wobei in Potsdam kann man, glaube ich, überall gut wohnen.
Gibt's? Potsdam ist schon schön.
Ja, Potsdam ist schon
richtig schön.
Aber verkehrsanbindungstechnische Scheiße.
Hat auch Wasser.
Hat Wasser, ja.
Hat Wasser. Verkehr ist nicht so gut, das stimmt.
Ja. Wetter ist auf jeden Fall besser als in Hamburg.
Gibt auch keinen Fernverkehrsanschluss mehr in Potsdam.
Das stimmt.
Oder?
IC fährt manchmal, ja.
Ja, aber das ist wahrscheinlich nur so.
Aber der ist aber auch
für. Übrig bleibst du.
Aber der ist ja auch für VBB-Tickets freigegeben, das zählt ja nicht.
Ja, das ist. So wie der Intercity in Norddeich. Obwohl dahin fährt er jetzt in ICE.
Ja.
So, das hat Potsdam nicht. Potsdam hat aber auch Wasser.
Ja.
Ansonsten ist Potsdam schon ganz schön. Und, aber jetzt stellt sich die Frage ja vielleicht, wenn wir das mal kurz ein bisschen uns daran verlieren wollen, in diesem Sidetrack, den wir gerade wählen. Was ist ein spießiger? Hamburg oder Potsdam? Weiß man nicht so richtig.
Nee,
ne? Eigentlich sind sich ziemlich ähnliche Städte.
Vielleicht ist Potsdam das Hamburg Brandenburgs.
Ja, vielleicht ist Hamburg aber auch das Potsdam Niedersachsens.
Das kann gut sein.
Jetzt fühlen sich sehr viele Hamburger wahrscheinlich sehr zu Recht beleidigt. Naja, er ist auch nur ein Mensch, das wollte ich sagen, und er schwitzt natürlich ganz genauso. Und deshalb sammelt man diesen Schweiß, ja?
Oh.
Was? Dennis, man sammelt diesen Schweiß. Wolfgang Schmidt selbst steht neben dem Vizekanzler mit Waschlappen und tupft ihn die ganze Zeit ab. Olaf, komm mal her. Touch, touch, Topf. Und dann isst ihn die Waschlappen voll, dann werden die ausgewringt, dann kommen die halt in so ein Eimerchen. Und dann wird das benutzt und da wird alles Mögliche draus gemacht. Kosmetikreihe, die große Kosmetikreihe Oil of Olaf, Dennis. Die kommt jetzt auf den Markt im SPD-Shop.
Aufbau für diesen einen Witz.
Im SPD-Shop, jetzt zu kaufen. Shop.spd.de.
Es gibt eine Grillzange für 1,08 Euro im SPD-Shop. Damit es nicht schwarz wird, steht da drauf.
Ich sagte, ich könnte auch arbeiten. Ich sowieso, an mir ist auch ein Werber verloren gegangen. Aber jetzt mal ehrlich, ich war ewig nicht mehr im SPD-Shop, mal gucken, was stöbern, ne? Was man
so
macht.
Ich guck gerade so ein bisschen so.
Wir haben's gerade schon vorbesprochen. Ich gehe wahnsinnig gerne shoppen. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne bummeln, sagt man ja auch. Früher hat man bummeln gesagt, Schaufenster gucken, einfach nur mal gucken, was ergibt sich und wo geht man in Berlin hin?
Alexa,
mein Sehnsuchtsort, das Alexa, da verbringe ich wirklich gerne ganze Tage, manchmal sogar ganze Wochen, laufe ich da auf und ab und gucke in die Schaufenster, manchmal gehe ich auch rein und gucke, was da so zu kaufen gibt und so, und das ist jetzt für mich ähnlich, das hat einen ähnlichen meditativen Wohlfühleffekt auf mich, wie durchs Alexa zu ziehen, jetzt hier den SPD-Shop mal anzugucken.
Es gibt einen Ansteckpin Karl Marx für 84 Cent.
Ja, und es es gibt Traubenzucker und Fruchtgummibärchen vegan.
Ach Quatsch.
Ja.
Sind wir jetzt bei den Grünen hier, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, ist das hier wieder der Unterschied, ist das der Shop im Shop von den Grünen jetzt?
Aber vegane Gummibärchen sind auch widerlich.
Nee. Die sind voll super, die kleben so schön zwischen den Zähnen. Super. So. Kennst du nicht Haribo Schlümpfe?
Nee.
Das Beste, oder die Erdbeeren.
Ah, oh, das
gibt eine, so eine, nicht diese Schaumerdbeeren, sondern diese Erdbeeren. Mm.
Das muss dann Tage später vom Zahnarzt weggekerchert werden. Nee, ich esse Gummibärchen ja grundsätzlich nur aus dem Kühlschrank. Und zwar die kleinen Gummibärchen, die Tüte muss offen gewesen sein.
Du meinst die kleinen, die da drin wohnen?
Ja.
Ja.
Und zwar, die Tüte muss vorher offen gewesen sein, im Kühlschrank 3 Tage.
Stell dir mal vor, du hättest so einen Kühlschrank wie bei den Dinos früher, aber da drin würden halt Gummibärchen wohnen und dann würdest du die rausnehmen und essen.
Und wie gesagt, Gummibärchen, Tüte aufmachen, 3 Tage im Kühlschrank stehen lassen, das sind die Gummibärchen, die ich mag. Die sind halt so leicht ausgetrocknet, hart und gekühlt.
Mhm. Aber ich meine, damit sorgst du natürlich auch dafür, dass die Feuchtigkeit aus der Tüte in deinen Kühlschrank reingeht. Ne? Hast du kein Feuchtigkeitsproblem im Kühlschrank? Dann, auf Dauer?
Doch, also erstens esse ich nicht so viel Gummibärchen, weil sie sind nicht vegan. Zweitens muss ich einmal im Jahr sowieso hier defrostrieren, entlüften.
Uptown Girl.
Uptown.
Uptown Girl.
Und ja.
Muss. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ein wahnsinniges Feuchtigkeitsproblem in meinem Kühlschrank. Wir können das auch mal, wir gehen da mal, wir
aber was ich,
mal.
Was ich noch
Live mache, Action.
Was ich zusätzlich noch mache, ist.
Ja.
Setz dich doch, da sitzen, ich kann doch einfach auf.
Nein, ich will das selber machen. Ich muss jetzt hier erstmal unterm Kabel durch. Hier ist ein bisschen Kabelsalat, jetzt muss ich da durchsteigen. Das ist so ein bisschen wie bei die 100.000 Mark Show. Da gab's ja auch dieses Ding,
der
heiße Draht, genau. Und manchmal mussten die auch durch so komische.
Hey.
Ja, was denn?
Abnehmen. Setz dich wieder.
Nein. Es geht schon.
Du ziehst an meinem Laptop gerade.
Das ist Quatsch. Hat doch Strom.
Ja, soll ich's abziehen?
Nein. Mach ich. So.
Jetzt bleibst du mit dem Zeh hängen.
Und ja, doch perfekt, alles runter. Hat doch perfekt geklappt. Ich bin hier durchgekrabbelt durch die Kabel, habe mich selber befreit und kann jetzt zu meinem Kühlschrank gehen. Und die mache ich nur mal kurz auf. Die mache ich nur mal ganz kurz auf und kannst mal reingucken. Guck dir's mal an. Hier, ist alles feucht.
Ja.
Sieht man nicht. Ist aber wirklich so. Ist wirklich von innen. Ich krieg's auch nicht. Wir machen das. Wir tauen den bestimmt 3-mal im Monat ab. Sag ich ganz ehrlich, sag ich, wie es ist. 3-mal im Monat ist hier Abtauen angesagt und dann wird hier alles rausgestellt und wieder rein.
Ich im Gemüsefach, das erste, was ich mache, wenn ich frisches Gemüse reinlege, ist Küchenrolle reinpacken.
Ja, mache ich auch.
So, das ist das erste, um einfach das, was aus Gemüse vaporiert, einfach aufzufangen. Das löse ich öfters. Und dann halt immer wieder hinten dran mal wieder aufsammeln, das Zeug.
Ja, das mache ich auch.
So.
Hilft aber nicht so gut. Hast du hinten auch so einen Wasserabfluss?
Ja.
Ja.
Aber ich habe, wo geht das hin eigentlich? Ich habe nie nachgeguckt.
Ja, hinten ist so eine komische kleine Wanne dran.
Ja. Wird die nicht irgendwann voll?
Ja.
Ich habe da aber noch nie.
Da sammeln sich auch Bakterien, ne?
Uah. Hm. Ich habe diesen Kühlschrank jetzt seit 7 Jahren. Ich habe diese Wanne bestimmt nicht noch nicht geleert. Ist das jetzt ein geschütztes Biotop?
Es fangen schon die Kinder draußen an zu schreien. Hast du das gehört?
Ja, es wird spät.
Ja, wir sollten das nicht übertreiben. Es gibt Saattüten Bienenschmaus.
Ja, ich glaube auch Rote-Bete-Tüten. Das ist Rote-Bete-Saat.
Hm.
Rot und würzig.
Was gibt's denn hier noch so Schönes? Oh, Autogrammkarten. Oh, das interessiert mich jetzt. Ah, nee, guck. Nee, ist das schön. Lars Klingbeil gibt's. 18 Cent.
Direkt bestellen.
Für 18 Cent. Und es gibt Willy Brandt und Regine Hildebrandt gibt's auch zu kaufen. Noch nicht unterschrieben. Da muss man dann, und Helmut Schmidt gibt's auch, noch nicht unterschrieben. Da muss man sich dann für anstellen.
Es gibt auf jeden Fall, von den Jusos gibt es Long Papers. Zieh durch. Und das Kondom Proletarierinnen aller Länder vereinigt euch. Juso-Kondome.
Das ist, also ich muss mal ehrlich sagen, ich war hier wirklich lange nicht mehr drin, habe geguckt, aber das klingt alles und das sieht auch viel besser aus als
ja. Alles. So, das also, das neue Produkte. Aber wie gesagt, ich schiele ja immer noch auf den Toaster. Gibt's den noch? Oder ist der jetzt exklusiv nur für Kühner? Doch, den gibt's noch. 32,41 €, der SPD-Toaster, da brennt schön das Wort SPD in Toast.
Was ich mich ja immer noch... Was
und das Waffeleisen natürlich.
Was es noch nicht gibt, was ich ein bisschen schade finde, es gibt immer noch nicht das Lars Klingbeil Panzerquartett.
Das stimmt. Bewertung beim Toaster von Kevin K. aus Berlin, macht leckeren und knusprigen Toast.
Sehr gut. Ich habe... Jetzt sind wir ja schon wieder im weitesten Sinne beim Essen. Ne? Wir kommen gleich nochmal wieder auf Olaf Scholz zu sprechen.
Der läuft nicht weg, ist noch ein Jahr Zeit.
Und selbst wenn er weglaufen sollte, recht kurze Beine, den holen wir schon wieder ein. So, wir müssen über das Essen reden. Ich habe mal wieder einen YouTube-Kanal gefunden.
Oh Gott.
Was? Es ist so. Dennis, was soll ich tun?
Der Extremismus ist stark. Also du wirst ja immer, du wirst immer radikaler. Erst bist du vegan, dann gründest du eine Telegram-Gruppe und am Ende Volksverhetzung, 3 Jahre Knast.
Ich liebe meine Hunde. So.
Dann fährst du einen Porsche in Schlottenburg.
Das will jetzt mal das? Ganz jetzt mal ganz willst ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde vermutlich niemals einen Porsche kaufen. Es gibt so ein paar alte Porsche Modelle, die ich ganz geil finde, allen voran der Porsche, jetzt muss ich mal nachlesen, dass ich mir hier nicht nee, das ist er nicht. Oh Gott, jetzt fällt mir die Nummer nicht ein.
Ich möchte anmerken, dass, also ich würde prinzipiell wenig Autos kaufen, weil ich finde wenig, also, weil ich selber keinen Führerschein habe.
Ist klar. Aber ja.
Sollte ich mal in die Situation kommen, dass mich andere Leute durch die Gegend fahren.
Ja.
So ein Porsche Cayenne hat eine sehr bequeme Rückbank.
Nee, also der Porsche Cayenne schon gar nicht. Also da gibt's halt,
Das ist doch der dicke, fette Porsche, oder? Der Cayenne, oder?
Ja, das ist halt ein SUV, aber den will man nicht haben.
Ja, aber der ist hinten bequem.
Warte mal, hier. Ich hätte gerne tatsächlich den Nachfolger des sogenannten Hausfrauen-Porsches, den 944, den gibt es auch als S. Den könnte ich mir vorstellen. Ja, der hat einen, der hat einen größeren Turbolader.
Oh, schönen Klappaugen.
Genau, genau. Na, hier hast du den hast du auch gesehen.
Ja, habe ich gesehen.
Wikipedia. Ja. Ein schönes Auto, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten gibt es für deutlich weniger Geld schönere Autos. Bin ich der absoluten Meinung. Und ich würde mir einfach keinen Porsche kaufen. Ich finde es wirklich völlig bescheuert. Die machen nur Scheißautos. Die machen wirklich nur Scheißautos. So Porsche. Gekacken. Scheißverein.
YouTube.
Und zwar folge ich jetzt dem Kanal Alex.
Was macht Alex?
Alex ist Franzose und spricht Englisch.
Rassist. Machst du bestimmt drüber lustig.
Nein.
Den ganzen Tag.
Er ist Franzose und spricht Englisch, sodass man ihn auch versteht, wenn man kein Französisch kann.
Ach so.
Du bist einfach in deiner In deiner komischen Woke-Gedankenwelt bist du schon wieder völlig abgedriftet. Nein. Und er nennt sich selbst French Guy Cooking.
Ja.
Alex French Guy Cooking, weil er irgendwie so
1,4 Millionen Abonnenten
hat. Ja, und er macht halt auch so viele so kleine, macht aus den großen YouTube-Videos so kleine Facebook-Videos und so. Der ist, wahrscheinlich spricht er deutlich besser Englisch, als er es da tut, aber er betont seinen französischen Akzent natürlich sehr stark. Aber der macht, der ist so ein bisschen obsessiv in allem und der probiert ziemlich viel. Der hat halt so ein Studio, das eher aussieht wie so eine alte Garage, wo der halt drin kocht. Und dann verbessert halt der halt Rezepte so lange, bis sie gut sind. So. Und da macht er allen möglichen Scheiß. Von sehr schönem selbstgemachten Weißbrot, das sich gut zum Toasten eignet, sehr einfach, habe ich heute gesehen, über ich möchte jetzt mal gute Meatballs machen und die möchte ich mal versuchen, wirklich rund hinzukriegen. Und dann experimentiert er wirklich wochenlang über, und das geht dann über 10 Videos oder so, wie er immer wieder versucht, Meatballs zu machen. Vielleicht sind das nur 6 Videos oder was. Und sich immer wieder mit einer neuen Idee befasst, wie man jetzt die Meatballs komplett rund machen könnte oder so. Aber das ist sehr, sehr modern und angenehm, ein sehr sympathischer junger Mann, der viel Spaß hat zu kochen und er macht halt auch viele Sachen, greift halt auch aus dem Netz auf. Kennst du von Gordon Ramsay das Beef Wellington Rezept?
Nee.
Ja, du bist nicht so ein Kochi, ne?
Na, ich koche schon, aber ich...
Aber Beef Wellington wahrscheinlich nicht so.
Nee, aber ich ertrage Gordon Ramsay einfach irgendwie nicht.
Warum, zu viel Koks oder zu wenig?
Ich glaube, die Menge ist gerade die aktuelle nicht in Ordnung. Also wenn es mehr wäre, dann okay, aber weniger auch okay, aber gerade die aktuelle Menge...
Und meinst du jetzt dich oder ihn?
Das müssen wir noch rausfinden. Mhm. Was ich aber gerne gucke ist, sonntags oder samstags, ich glaube es ist samstags,
ja,
und sonntags läuft die besten Stücke bei Bares gegen Rares. Samstag, und zwar ProSieben Max, wo irgendwie 17 Stunden am Stück diese US-Dokus, Dokuserien, Sendungen kommen, wo Leute sehr fettiges, große Portionen essen.
Oh, wir haben hier neulich D-Max geguckt.
Oh, es ist D-Max?
D-Max, und das waren so 4 übergewichtige Amerikaner, nehmen an Grillwettbewerben teil.
Ja, sowas gucke ich gerne.
Und das war, ich weiß nicht, wir haben uns hier um 10 hingesetzt, da fing das an. Und da das war ja auch Werbefernsehen, ja, zwischendurch immer wieder Werbung, scheißegal, wir haben es einfach durchgezogen, es war so geil. Und dann ist es aus und gucken auf die Uhr, was, 12:30, Alter? Also es war richtig lang und auch gar nicht so am Ende würde man sagen, gar nicht so unterhaltsam, hat aber Spaß gemacht. Okay. Also der nimmt sich halt die Sachen, der hat also
Crazy Food USA, morgen, wir frittieren fast alles. 16 Uhr, 16.30 Uhr, 16.15 Uhr und dann 17.10 Uhr wechselst, Man vs. Food, die XXL Challenge und dann 17.55 Uhr Man vs. Food Nation und dann 20.15 Uhr im Todesduell der Tigerkralle.
Sehr gut.
ProSieben Max.
Das klingt wunderbar.
Wir sind ja auch hier serviceorientiert.
Also, Gordon Ramsay hat ein sehr bekanntes Beef Wellington Rezept online gestellt. Das haben wir sogar letztens Weihnachten gekocht tatsächlich. Also das ist halt ein Stück Rinderfilet, das eingewickelt wird in wie heißt es noch? Blätterteig. Dankeschön.
Also so wie bei Backwerk, ja auch so Fleischrollchen in
Blätterteig. Ja, genau, aber halt nicht mit so mit so Separatorenfleisch, sondern halt, ne, Filet und dann
schmierst du das erst alle Teile des Tieres verarbeiten.
Dann schmierst du das schön in, schmierst es halt mit so ein bisschen Senf ein, dann machst du so eine Pilz, ja, Paste kann man schon sagen, rührst du die an.
Duells, ein Püree aus gehackten Champignons, teils mit Gänseleberpastete.
Ja, wir haben es ohne Gänseleberpastete gemacht, so.
Pff, Schnops.
Und, dann wickelst du das halt ein und dann backst du es im Ofen. So, vorher brätst du das natürlich anders, Fleisch und sowas. Und der hat sich der Sache mal angenommen und hat die halt klug gemacht, weil halt das Schwierige daran ist, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, wann du es rausziehst. Weil möglicherweise ist halt schon der Blätterteig gar, aber das Fleisch noch zu blutig und du willst es nicht so oder so. Und solche Sachen überlegt er sich halt und wahnsinnig cool. Und er baut sich einen Wokburner.
Mhm.
Also für seinen Wok draußen, den er dann testet bei seinen Eltern im Garten, diesen Wokburner mit einem kennst du diese hier Chimney Starter, heißt es hier, Kamin, wo du so Holzkohle reintun kannst, diese, wie heißt das denn? Das sind so einfach so Teile, die sehen aus wie eine riesengroße Tasse.
Ja.
So. Und da ist halt, kommt halt unten Luft rein und oben geht, zieht die Luft durch. Dann hast du so einen Kamineffekt und kannst halt die Holzkohle daran garen.
Ja.
Und das stellt er sich halt quasi auf so eine Dreipunkt-Podestkonstruktion, sodass da halt richtig krass Feuer durchgeht, ja. Und er kann halt den Wok krank dadurch erhitzen. So ein Quatsch baut er halt. Wahnsinnig unterhaltsam, sehr zu empfehlen. Ja, genau. Und er ist Franzose und wohnt in Paris, also zeigt er natürlich auch, wie man tolle Croissants selber macht, ist ja klar.
Ich habe letztens erfahren, dass hier Knack und Back Schokocroissants hat, die sind vegan.
Ja, das kann gut sein.
Ja, habe ich gegessen, sind sehr lecker.
Ah ja.
So. Das lohnt sich. Um jetzt einfach halt das Thema tot zu machen.
Ich wollte mal, ich glaube, ich mache tatsächlich mal Blätterteig selber jetzt. Und probier's mal.
Aber wozu? Also, Blätterteig ist doch einfach, also kriegt man es wirklich besser hin, als wie es aus der Fabrik rauspurzelt?
Nee, nö. Das glaube ich nicht.
Okay.
Aber es ist dann halt ein bisschen sieht halt so handwerklicher und selbstgemachter aus. Und du kannst.
Macht sich auf Instagram also besser.
Ja, und du kannst, was schon stimmt, du kannst halt die Länge der Teigführung beeinflussen.
Ja, okay.
Du kannst dir halt einen schönen Teig machen,
ja.
Den du langsam wachsen lässt und so. Und dann halt erst mit der Butter vermengen und tausendmal plattklopfen.
Ja.
Also das kriegst du halt in der Industrie nicht so gut. Ja.
Wobei, die meisten ja Blätterteig-Dinger aus der Fertigdinger sind ja alle auch nicht mit Butter, oder? Oder was macht man Blätterteig mit Butter?
Ja.
Ah, okay.
Aber genau, wie das du kaufen kannst, eine Margarine, weil es günstiger. Es gibt aber Aufback-Croissants, extrem gute von Rewe, tiefgefrorene.
Okay.
Mit Butter drin, also richtig viel Butter auch. Und die werden auch zu Hause wahnsinnig gut. Also das muss man schon sagen, das habe ich mal irgendwann vor 2 Jahren oder so entdeckt. Mind-blowing. Okay, zurück zu Olaf Scholz, Dennis.
Ja,
was wolltest du sagen?
Ja, Olaf Scholz ist jetzt Kanzlerkandidat. Das war es überraschend, war es nicht überraschend, keine Ahnung. Jedenfalls, was wir erfahren haben, ist, dass die Entscheidung in der Runde Parteivorsitz, Generalsekretär und Fraktionsvorsitz in Position Norbert Walter Borjans, Saskia Esken, Lars Klingbeil und Rolf Mützenich.
Nicht die Mütze.
Und Olaf Scholz hätte sich
nicht die Mütze. Wohl, man kann jetzt auf Facebook werden mit mir. Was? Facebook Marketplace.
Ja. Du kannst Werbung machen für die Anycast-Webseite, ja.
Nee, wir werden hier irgendwie gebrauchte Schuhe, eine Wohnung, ein iPhone in Weiß und getragene Unterwäsche wird mir hier angezeigt.
Was? Bist du wirklich auf Facebook oder nicht auf so einem einschlägigen Portal?
Nee, Facebook. Hm? Facebook.com.
Na gut. Jan Spahn hat sich eine Villa jetzt gekauft. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Für 4,5 Millionen in Berlin?
Echt?
Ja.
Wo denn?
Das habe ich nicht rausfinden können. Das ist in den Presseartikeln nicht hin, aber das Villenviertel heißt das in den Presseartikeln.
Ja, wahrscheinlich, weil die braucht halt ein großes Haus, ne? Damit die ganzen Masken irgendwo unterbringen können, die jetzt zu viel sind.
Ja.
Die abgelaufene Scheiße, die sich loswerden. So, was?
Dann gab es diese Runde, die haben im Restaurant sich getroffen, Anfang Juli.
Ja.
Und hatten dann entschieden, ja, Olaf Scholz soll es werden.
Ja.
Verkündet wurde es jetzt am Montag, das war jetzt vor 5 Tagen ungefähr, oder je nachdem, wann es ihr hört, also es war am, 8. August? 10. August. 10. August wurde es verkündet, und zwar in einer E-Mail an die Mitgliederin.
Mhm.
Zwischen quasi.
Und 5 Minuten später hat die Bild-Zeitung es exklusiv vermeldet.
Richtig. Das heißt, stell dir mal vor, unter einem Parteivorsitz Sigmar Gabriel, die hätten sich in einem Restaurant getroffen und hätten das festgelegt.
Ja.
Und hätten gesagt, ja, wir besprechen das jetzt nochmal in der Partei, mit den Landesvorsitzenden, mit den Bezirksvorsitzenden, fragen nochmal alles durch, bereiten alles vor, bereiten Pressemitteilungen, Fotos vor. Dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Wochen. Bis dahin vereinbaren wir stillschweigen. Wie lange hätte es wohl gedacht, bis das eine Exklusivmeldung im Stern ist? Coverbild.
Ja, stimmt. Stimmt, ist eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, und die ist natürlich gemein, weil man die niemals Weil es halt verschwörungstheoretischer Natur ist und man niemals werden sozusagen die Leute, denen ich zutraue, sowas zu tun, das Gegenteil erweisen können. Das ist sozusagen nicht seriös. Aber wenn man sich auf einen linken Kandidaten geeinigt hätte, wäre es, glaube ich, auch vorher in die Presse gegeben worden.
Das kann gut sein.
Das ist schon eine Vermutung, die ich habe. Also ich glaube, ob da was an die Presse gegeben wird, das sieht man schon ganz deutlich und das würde ich unterstützen wollen. Das liegt halt daran, ob die Kommunikation von der Parteirechten oder Parteilinken gemacht wird. Das ist so.
Und er ist jetzt festgelegt worden in dieser Runde. Da kann man zuerst mal festhalten, dass die Argumentation, warum das Verfahren so lief, wie es ist, also mal abgesehen vom für wen sich da entschieden wurde, war die Argumentation, naja, wegen Corona wäre es irgendwie ein bisschen, fänden wir, also sagt aus der Sicht des Parteivorsitzes, hey, aus unserer Sicht wäre es ein bisschen doof, jetzt in Zeiten von Corona jetzt nochmal so eine Laufschau machen und überhaupt alles ein bisschen schwierig, deswegen haben wir das jetzt so festgelegt. Das halte ich für ein bisschen schwieriges Argument. Einerseits hat sich die Gesellschaft sowieso entschieden, dass Corona doof ist und wir machen eh alle weiter wie bisher. Zweitens hat die Partei ja schon bewiesen, dass digital funktioniert, sowas. Das geht. Und man hätte das jetzt komplett per Briefmarke digital machen können. So. Die spannende Frage ist natürlich, also der Zeitpunkt ist, glaube ich, der richtige. Also ich glaube, was wir gelernt haben, man erinnert sich an diesen, weiß nicht, 100-seitigen Bericht oder so, der nach der letzten Bundestagswahl rauskam, der irgendwie Sigmar Gabriel einfach mehr oder weniger komplette Schuld gegeben hat, auch zu Recht, war einfach tatsächlich, dass der Kandidat nicht zum Programm passte und dass es zu spät passierte und dass quasi der Wahlkampf, der war gar nicht auf Martin Schulz ausgerichtet. Diese Situation haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt tatsächlich, die Partei hat ausreichend Zeit, quasi
ein Programm ausarbeiten zu können, mit dem alle leben können, meinst du?
Genau. Also nicht mal das, sondern tatsächlich auch eine Kampagne zu machen, die zum Kandidaten passt.
Ja.
Weil du willst natürlich keine Kampagne machen, wo Olaf Scholz halt irgendwie oder der Kandidat oder die Kandidatin jeweils die sich damit nicht wohlfühlt. Und du willst halt auch irgendwie die Leute ordentlich aufbauen, willst Zeit machen. Dafür brauchst du Zeit. Das kannst du nicht erst im März machen oder im April nächstes Jahr, sondern das muss jetzt demnächst passieren. So eine Kampagne muss jetzt langsam aufgebaut werden. Wahlprogramm, ja, schwierig. Das ist jetzt noch in Bearbeitung. Aber es gibt ja so ein paar Leitpfosten, die jetzt eingetrieben worden sind. Wir haben das Sozialstaatskonzept. Und das ist schon der erste, wo ich meine Bauchschmerzen habe, ist bei der Vorstellung dieser Pressekonferenz haben Norbert Walter Borjans und Saskia Esken haben ein bisschen auch sehr inhaltlich alles geframed, haben das eingeordnet. Haben gar nicht darüber geredet, weniger, warum jetzt Olaf Scholz die richtige Wahl ist, sondern mehr oder weniger, was die SPD für geile Inhalte hat. Mhm. Das auch ein bisschen bezeichnend ist. Und wenigstens haben sie gesagt, sie haben auch klar gesagt, ey, wir wollen Hartz IV überwinden. Das Sozialstaatskonzept dazu dient es. Das überwindet Hartz IV.
Ja.
Olaf Scholz hat bisher noch nicht das in den Mund genommen. Ja, er hat das Papier wohl offiziell mit unterstützt und bla, und hat vielleicht auch mitgearbeitet. Aber bisher ist von ihm keine klare Bekenntnis gekommen, hey, wir wollen Hartz IV überwinden. Ich finde es halt schwierig, also das Argument von seinen Befürwortern ist, man kann doch nicht Olaf Scholz an Dingen vor 15, 20 Jahren messen oder ihm die vorwerfen. Aber es gibt halt keine Proposition. Also für mich ist bisher nicht sichtbar, hat er sich weiterentwickelt.
Ja.
In diesem Punkt. Es gibt Punkte, wo er sich weiterentwickelt hat. Nur um das anzumerken, um das jetzt mal um die Position zu stimmen, ist halt das Bereich Route 0. Er hat sich klar, ich glaube, was man positiv anhalten muss, ist dieses ganze Kommunalfinanzen-Ding.
Ja.
Und das
jetzt, wo auch völlig klar ist übrigens, ja, dass er da von der Union blockiert wird. Ne? Ansonsten wäre das Ding schon längst durch.
Wir brauchen eine Reform der Kommunalfinanzen. Es fängt damit an, dass wir die stärksten Kommunen, die einfach die Schulden abnehmen. Weil wir können halt irgendwie nicht sagen, so, ey, liebe Kommunen, ihr seid sozial, also ihr habt einen höheren sozial schwachen Anteil, dafür müsst ihr mehr Unterbringungskosten zahlen.
Warum rauschst du auf einmal so denn?
Das weiß ich nicht.
Das klingt wie so ein Dauerpups.
Ja. Und das heißt, da gibt es eine Weiterentwicklung, die auch sichtbar ist und die ich auch abnehme tatsächlich.
Ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich sind natürlich Menschen immer dafür verantwortlich, was sie in ihrem Leben so getan haben. Aber auch
das klar ist. Das definiert sie auch.
Genau. Aber auch klar ist, dass man jemandem nicht ewig alles vorhalten kann, was er mal getan hat. Also.
Aber die Kriegskredite der SPD.
Also, was halt irgendwie, was einigermaßen klar ist, und wir sind ja irgendwie leider also wir sind ja so ein bisschen wirr geworden in den letzten Jahren, dass wir nicht mehr versuchen, uns anständig auseinanderzusetzen mit Leuten, ihrem Sein, ihrem Wirken und wie sie sich davon distanziert haben und ob und so weiter, sondern man sagt, nee, irgendwie hast du mal verkackt, sorry, das war's dann für dich. Das ist ja schon so ein bisschen, also das finde ich so ein bisschen schade. Aber es wird ja jedem klar, um mal den Gedanken zu Ende zu führen, dass Leute in ihrer Jugend zum Beispiel viel Scheiße bauen. So, völlig klar. Wir haben uns als Gesellschaft übrigens mal festgelegt darauf, dass wir sagen, das passiert halt. Und wenn die Leute dann straffällig werden, wollen wir sie nicht direkt töten, sondern wir machen ein Jugendstrafrecht, das auf den Erziehungsgedanken aus ist. Weil wir eh wissen, die allermeisten der Leute, die jetzt mal straffällig werden als Jugendliche, die benehmen sich halt später. So. Das weiß man einfach. Natürlich haben die Scheiße gebaut, manchmal vielleicht auch heftige Scheiße gebaut. Aber das kommt schon wieder klar. Und diesen Gedanken kann man halt überall hin übertragen.
Ja, wir vergessen ja auch Straftaten irgendwann. Also bestimmte Straftaten werden ja auch immer vergessen von der Gesellschaft in den Registern.
Ja, genau. So. Genau. Auch das gehört dazu. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt irgendwie Politiker bist, ist auch klar. Und dass es auch ein bisschen was anderes ist, wenn das dein schon sehr erwachsenes politisches Leben betrifft, ist es auch klar. Dennoch muss man alles halt auch in so einem gewissen Kontext sehen. Und zwar allein im Kontext der Zeit. In dem Kontext der Zeit, in dem er die Sachen gemacht hat, das war irgendwie Christiansen, das war als irgendwie jede zweite Woche Hans-Werner Sinn, seinen menschenverachtenden Unsinn.
Der kranke Mann Europas, das war ja. Das ganze Gedankengebild. Genau.
Das kam von überall. Und was man sozusagen neben der inhaltlichen Entscheidung da ihm eindeutig vorwerfen kann, ist, dass er jemand war, der sich hat von diesem, ich will jetzt nicht Mainstream sagen, weil das derzeit ja ein bisschen anders konnotiert ist, aber dass er sich hat von diesem Zeitgeist packen lassen, ohne das zu sehr zu hinterfragen. Es wäre ja nicht so, als gab es keine Leute, die es hinterfragt haben. Ne? Das war nicht so. Das muss er sich vorwerfen lassen und die Entscheidung selbst. Und bei beidem muss ich sagen, hat jeder immer eine Chance darauf verdient, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, auch anzuerkennen, dass man Scheiße gebaut hat und dann irgendwie neu weitermachen zu dürfen. Aber das muss schon irgendwie zum Ausdruck kommen. Und man kann jetzt sagen, ja, er macht es ja durch Taten, was so seine Leute so ein bisschen so tun. Und da ist auch sicherlich einiges dran, das will ich gar nicht von der Hand weisen, aber es fehlt schon ein bisschen was. Warum er das nicht macht? Schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt die Außenwirkung einer solchen Aussage nicht so ganz abschätzen kann. Ne? Nach innen, die Kommunikation in die Partei hinein und auch sozusagen auf seine Kritiker hin, die wäre halt gut, aber du weißt halt nie, wie das nach außen kommt. Da ist im Prinzip steht dann ja schon die nächste Bildzeitungskampagne in den Startlöchern. Könnte so eine Befürchtung sein. Deshalb ist das auch nicht ganz so einfach, selbst wenn das meinen würde. Aber wie es derzeit ist, würde ich auch sagen, reicht mir nicht so ganz. Also, um es mit Joschka Fischer zu sagen, I'm not convinced.
Ja, das ist auch mein Problem. Also, ich glaube, die Frage der Alternativen wäre gewesen, haben wir als SPD irgendwelche Alternativen für Kandidatinnen? Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Dann heißt es natürlich als Argument, naja, dann hätten wir einen Aufruf starten müssen. Ja, aber dann hätte sich Hans und Franz gemeldet und wir hätten uns wieder Wochen, also irgendwie, keine Ahnung. Ich hätte liebend gerne eine Frau gesehen, weil ich glaube, wir haben in der SPD starke Frauen. Dummerweise, ich würde mir Manu Dreyer, konnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sie darauf gerade keinen Bock hat. Nach einer überstandenen Krebs.
Du meinst Manuela Schwesig?
Das ist Manu Dreyer gesagt. Ach, sorry, ja. Manuela Schwesig, sorry.
Ja, ja.
Manu Dreyer ist ja sowieso. Ja, also die sagt auch von sich aus selber, dass sie noch nicht weiß, ob sie jetzt
genau, ist ja auch erkrankt, hat so. MS,
ja.
Muss auch manchmal sitzen, also sie sagt halt selber, sie ist gesundheitlich wahrscheinlich nicht in der Lage dazu, hat ja auch sich deshalb zurückgezogen vom Stellvertreterposten, war das nicht vom, deswegen so?
Provisorischen Parteivorsitzenden.
Genau, ja, genau. Und sie möchte, sagt sie aber schon seit Jahren, sie will in Rheinland-Pfalz bleiben. Punkt.
Ja. So. Und dann wird es irgendwann dünn. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Deswegen, die andere Sache ist natürlich, die Popularitäts, die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz. Ja. Die sind natürlich vorhanden und die Hoffnung, dass man vielleicht mit sowas wie einen, ich weiß nicht, ich glaube, das war der Guardian, hat es gesagt, das ist irgendwie die Angela Merkel der SPD.
Ja.
Die sind schon valide und natürlich, also ist natürlich ein bisschen, also aus linker Perspektive ist immer ein bisschen heftige Bauchschmerzen bekommt man, wenn man halt anfängt, so strategisch zu denken, so machtstrategisch. Aber ich kann es schwierig von der Hand weisen, weil ich sehe diese Beliebtheitswerte. Es ist, wir werden einen Wahlkampf haben, in dem wir Leute haben, die um die Kanzlerschaft werben für sich, die nicht in der Regierung waren. So. Das heißt, wir haben auf einer Seite, auf der CDU oder Unionsseite, werden wir vielleicht maximalen Regierungspräsidenten, also einen Landespräsidenten haben, Ministerpräsidenten.
Wir wissen doch schon, wer es macht, Dennis. Wir haben das Kabinett doch schon längst besprochen.
Ja, aber gehen wir davon mal aus, also es gibt bei den Grünen, da ist auch keine Regierungserfahrung groß vorhanden. Selbst Habecks Umweltministerding in Schleswig-Holstein zählt nicht, weil Umweltminister in Schleswig-Holstein kann auch jeder.
Ich meine, da war Uwe Barschel Ministerpräsident.
So. Und der dünnt sich schon aus. Und Christian Lindner ist halt nicht ernst zu nehmen. So.
Christian wer?
Ja, egal. Und deswegen ist das schon ein Asset tatsächlich, was man nicht unterschätzen darf. Diese zu sagen, ey, ich bin beständig und man kann, also, wobei ich natürlich nicht weiß, dieses komische Schachern, ey, gibt es diese Merkel-Wählerinnen überhaupt? Gibt es diesen ominösen Block, um den man kämpfen kann?
Nee, ich glaube, so richtig gibt es den auch nicht.
Deswegen, und das andere sind, solche Werte ändern sich auch ständig. Also, das kann auch schnell in die Hose gehen. Olaf Scholz muss ja nur irgendwas Dummes machen. Und irgendein Skandal ploppt wieder auf, keine Ahnung. So Werte können auch wieder scheitern. Deswegen, keine Ahnung. Ist es trotzdem valid, irgendwie valide, aber trotzdem irgendwie auch mich nicht damit zufrieden. Also für mich, dass ich mein Problem mit Olaf Scholz ist, dass er diesen Wandel, den er scheinbar auch mitgemacht hat, sonst wäre er nicht so stark drin. Er hat den auch als er die Wahl um den Vorsitz verloren hat, hat er sich dem ja untergeordnet. Das ist, das kann man ja Olaf Scholz jetzt mal anhaken. Also er hat sich ja dem Wohl der Partei untergeordnet. Und es gab kein böses Blut. Also selbst die paar ätzenden Kommentare aus Reihen der Seeheimer waren auch mehr süß als ätzend. Und die sind auch sehr schnell verlaufen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn wir in Richtung Wahlprogramm kommen, also wie konkreter wird, dass Olaf Scholz auch mal dieses Überwinden von Hartz IV in den Mund nimmt. Ich glaube, das wäre für mich schon mal einfach wichtig, weil das auf der Pressekonferenz war sehr viel warme Luft, die da produziert hat. Und was wir, wovon wir definitiv nicht Kürre machen sollten, das war die Meldung am Dienstag oder so, wo Olaf Scholz sagt, naja, die Regierungsfähigkeit der Linken ist ja noch unklar. Und dann hieß es sofort, ah, der große Dissens, die Vorsitzende hat ja am Samstag erst erklärt.
Ja.
Davon sollte man nicht Kürre machen, weil er hat ja prinzipiell nicht was anderes gesagt als das Gaesken.
In seinen Worten halt ausgedrückt, genau. Ja. Und seine Worte sind halt ein bisschen vorsichtiger, ja. Als das finde ich auch. Ich will nochmal zwei, drei Punkte aufwerfen. Der erste ist, der Umgang der Hauptstadtpresse mit der Kandidatur fand ich sehr interessant. Man konnte nämlich einerseits mal wieder die fast schon erboste Gefühl des Nicht-Bedacht-Worden-Seins mit Vorab-Informationen konnte man wirklich schon lesen. Gemeinheit, wirklich gemein. Das war so eine kurze erste Reaktion, die ich irgendwie festgestellt habe. Was fand ich sehr interessant.
Wir haben Sie doch im Interview letztens gefragt und Sie haben Nein gesagt.
Jetzt, danach wurde er halt wieder Olaf-mäßig hofiert. Lustigerweise.
Aber auch gleichzeitig abgeschrieben, oder?
So, ja, 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 klar. Ich meine, das ist ja. Die Geschichte schreibt sich auch von selbst. SPD-Kanzlerkandidat. gleichzeitig dann aber nochmal versucht, einen Spin reinzukriegen. Naja, richtige Wahl, SPD. Und jetzt ist ja auch klar, dass ihr Rot-Rot-Grün nie machen könnt. So. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber irgendwie habe ich
da fast ein bisschen. Wobei ich da auch Text gelesen hatte, erst mit Olaf Scholz geht Rot-Rot-Grün. Nach dem Motto.
Wäre ich gleich noch drauf gekommen.
Ja.
Aber was ich nur sagen wollte, ist, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses sich von der Hauptstadtpresse jagen lassen, so ein bisschen, man die Zeiten so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Und man nicht so sehr verkumpelt ist und sich auch nicht von denen schocken lässt, sondern jetzt einfach mal wieder begonnen hat, damit sein eigenes Ding durchzuziehen.
So. Das, also im Besonderen Saskia Esken, die halt richtig Flack bekommt von der Hauptstadtpresse. Ja. Und das merkt man, glaube ich, beim Spiegel, glaube ich, am meisten. Also beim Spiegel gab es ja mehrere so Schlammartikel. Und es wirkt einfach ein bisschen, dass einfach dort der Boys Club ein bisschen genervt ist davon, dass er nicht exklusiv beteiligt wird. So wie von den vorigen Vorsitzenden.
Ja.
So.
Dann hast du gerade gesagt, dass erst mit Olaf Scholz Rot und Grün möglich werden konnte. Willst du das ein bisschen?
Ja, also, da gibt es halt dieses Argument, oder das war so ein Artikel, ich weiß auch nicht mehr wo, aber die Kernaussage war, die roten Socken sind ja immer noch stark. So, das ist immer noch ein starkes Merkmal und Union wird es halt spielen, sagt dem Motto, jetzt kommt der Sozialismus aus Moskau endlich. Aber Olaf Scholz ist halt, gucken wir uns immer an, der ist halt der steht jetzt nicht so richtig für Sozialismus. Auch schon in der Optik nicht. Und da könnte man natürlich sagen, so, ey, liebe Wählerinnen, die irgendwie so vor sowas Angst haben, keine Sorge, wir haben ja hier so einen Fels in der Brandung, da ist irgendwie der Stabilitätsaktor und überhaupt in der Außenpolitik bestimmen wir die Richtung, aber wir machen halt trotzdem. Und so sagt man Wählerinnen, ey, keine Sorge, hier ist jemand, der hält das im Griff. So.
Ich glaube, da ist sehr viel dran. Und ich möchte da ein altes vulkanisches Sprichwort zitieren. Nur Nixon konnte nach China gehen. Das ist ungefähr so wie nur die SPD konnte den Sozialstaat zerstören, also die Rentenversicherung kaputt machen, Hartz IV einführen. Schwarz-Gelb hätte das niemals durchbekommen. Alle wären auf die Straße gegangen und die ganze SPD natürlich auch und hätten das verhindert. Alle. Das wäre so nicht passiert. Andersrum, einen, sozusagen, nachdem man einen Atomausstieg ein bisschen verwässert hatte und verlängert hatte, so kurzfristig nach einem GAU in Fukushima dann wieder den Atomausstieg zu beschließen, das konnte nur die Union.
Ja.
Das hätte Rot-Grün nie im Leben durchbekommen. Nie, never. Wäre nicht gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier eine ähnliche Situation ist. Und ich kann nur hoffen, dass am Ende die Mehrheitsverhältnisse dafür ausreichen und dass dann der Mut der Grünen groß genug sein wird.
Das ist, glaube ich,
der Mut der Grünen groß genug sein wird. Das ist, daran wird sich's entscheiden, glaube ich.
Weil Jürgen Trittin hat letztens, also auch diese Woche im Interview gesagt, so, ey, oh, die Union hat sich ja bewegt und überhaupt. Und plötzlich, also das Werben für Schwarz-Grün ist halt echt krass.
Jürgen, Mensch,
so.
DJ Dosenpfand.
Und ich glaube, das wird, also ich glaube ganz ehrlich, also die Konfliktlinie wird ja gerne zwischen SPD und Linke und das ist ja irgendwie der so Fleisch vom eigenen Fleisch und überhaupt. Ich glaube, diesen Konflikt gibt es gar nicht so sehr. Erstens gab es schon jetzt jahrelang inhaltliche Zusammenarbeit auf den linken Flügeln. Auch in der Linken gibt es so ein gewisses Bewusstsein, dass man seine Außenpolitik-Clowns hat man halt irgendwie, muss mit ihm umgehen, aber man kommt ja trotzdem irgendwie darum herum. Ich glaube, das ist der Knackpunkt an der ganzen Nummer, werden die Grünen sein, weil das ist ja in Wahrheit mittlerweile sowas mehr oder weniger so, also die haben so einen Wandel zu einer konservativen Volkspartei an den Start gelegt, zumindest ihre Wählerinnen-Schichten, die sind halt, das sind so klasse, also das werden immer mehr so CDU-Milieus von so Großstädtern, die vielleicht, also ich hab, also ich, vermutlich wird es an den Grünen scheitern, weil die sich lieber sagen so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen hoffen, dass sie stärker als die Union werden. Das ist, glaube ich, deren größte Hoffnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
sie auf die
Schnapsidee kommen, unter einem CDU-Kanzler oder CSU-Kanzler Söder reinzugehen. Da gehen
die
auch runter.
Ich glaube, daran wird sie sich entscheiden. Ich glaube, das wird sich eher daran entscheiden, werden die Grünen stärker als die SPD, ja oder nein.
Okay.
Wenn die Grünen stärker als die SPD werden, dann halte ich Rot-Rot-Grün für nicht undenkbar.
Mhm.
Beziehungsweise dann Grün-Rot-Rot. wenn die SPD stärker werden sollte als die Grünen, haben, glaube ich, die Grünen sehr viele, intern sehr viele Sympathien dafür, zumindest auf Führungsebene, dann mit der Union zu koalieren. Ich müsste mir jetzt nochmal genau die Länderarithmetik anschauen, was das dann bedeuten würde, aber im Zweifel wird alleine schon mehr an Ministerien für die Grünen herausspringen, bei einer Zweierkoalition, ja, beziehungsweise Dreierkoalition mit der CSU noch dazu. Und eventuell, das würde es bei Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot oder so nicht für die Grünen geben, mit Sicherheit nicht, das Verkehrsministerium. Das könnten sie bei Schwarz-Grün bekommen, ja, ziemlich sicher. Gerade mit einem Kanzler aus Bayern, den wir ja bekommen werden. Da würde ich eher sagen, da wird es am Ende dran scheitern. Ist natürlich alles nur Kaffeesatzleserei, wir wissen es natürlich nicht, aber ja.
Also deswegen würde ich die Konfliktlinie nicht zwischen SPD und Linken aufmachen. Ich glaube, dass die Nummer ist mehr oder weniger auf vielen Ebenen schon, da sind die Verhältnisse normalisiert mittlerweile. Der Schreckgespenst aus dem Saarland ist ja auch nicht mehr da.
Oscar und sehr schön, was mir sehr, sehr gut gefallen hat an dieser ganzen Berichterstattung bisher, jetzt gar nicht so sehr, überhaupt nicht bezogen auf Olaf Scholz, überhaupt nicht bezogen auf die SPD, sondern diese ganzen Konfliktlinien, alles, was man da beschreibt, alles, was man da erzählt, alle Gedanken, die wir uns machen, stellen wir an, ohne ein einziges Mal die AfD auch nur zu erwähnen. Ja. Sie kommt nicht vor. Das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Wir brauchen sie nicht dafür, uns politisch auseinanderzusetzen. Sie ist nicht mehr vorhanden. Und ich hoffe sehr stark, das bleibt so.
Ja. Deswegen, keine Ahnung, aus meiner Sicht, wir müssen jetzt abwarten. Ich würde aufs Wahlprogramm warten und dann entscheide ich nochmal ein zweites Mal, ob ich Olaf Scholz doof finde oder nicht. Bis dahin muss er erstmal liefern. Und er ist jetzt in der Bringschuld und muss jetzt beweisen, dass er. Also ich sehe nicht, also dieses Problem, der Kandidat passt nicht zum Programm, das kann uns im Zweifel, kann der SPD das Knick brechen und wir werden nicht an das Programm fixen für ihn, sondern er muss sich jetzt an das Programm anpassen und das muss er überbringen. Und im Zweifel muss man halt, weiß ich nicht, so Taschenspielertricks anstellen, keine Ahnung, dann vielleicht eher ein Schattenkabinett aufstellen und einfach so ein bisschen gucken, ob man einfach ihn davon freiräumt, den größtmöglichen linken Sprung zu machen, sondern sagt so, naja, hier ist irgendwie ein linker Arbeitsminister für euch. So. Und eine profilierte linke Persönlichkeit, so aus dem Gewerkschaftsmilieu. Gewerkschaftsbereich. Und also sowas halt. Ich glaube,
meinst du, der Günther?
Der Günther, ja. Das müssen wir jetzt aber verlinken, damit die Leute verstehen.
Die Geschichten vom Günther können wir gerne machen. Eine Frage habe ich noch. Geht jetzt schon fast ins Reich, geht absolut ins Reich der kompletten Spekulation.
Haben wir das überhaupt, da waren wir doch eine Zeit schon, oder?
Ja, aber wir entfernen uns noch weiter von der Realität,
würde ich sagen. Ja, sehr gut.
Was ist denn, hat sich der Abgang von Johannes Kahrs irgendwie ausgewirkt? Was meinst du?
Ich glaube.
Ich vernehme halt weniger Störfeuer.
Ja.
Und mir drängt sich so ein bisschen, das ist so ein erster flüchtiger Gedanke, den ich hatte. Kommt so ein bisschen der Gedanke rein, dass so problematisch wie der Seeheimer Kreis insgesamt agiert hat, vielleicht politisch, der Seeheimer Kreis an sich gar nicht das Problem war, sondern ein völlig überdrehter, freidrehender Abgeordneter aus Hamburg.
Das ist wahrscheinlich wahr. Also man darf halt nicht, also wenn dein politischer Werkzeugkasten daraus besteht, Genossinnen nachts zu terrorisieren per Telefon, mutmaßlich,
haben wir nicht, weiß nicht, wissen wir nicht.
Kann schon sein. Also muss man aber das ist aber das Ding, wir wissen es halt nicht. Also wenn es
jetzt. Was machen jetzt eigentlich die ganzen studentischen Hilfskräfte?
Du meinst die Praktikanten?
Und Praktikanten.
Werden nie Berlin sehen.
Nicht mehr. Tragic.
Aber keine Ahnung, wir hätten nur gesehen, wie das der Seeheimer Kreis sich verhalten hat, beziehungsweise der rechte Flügel der SPD, wenn wir, weiß nicht, eine linke Kandidatin oder einen linken Kandidaten gesehen hätten. So, dann hätten wir ja gesehen, was da passiert. Aber das wissen wir nicht. Aber selbst dann, da bin ich zuversichtlich gewesen, ehrlich gesagt. Das, was nach der Vorstandswahl war, das war schon alles überschaubar. Der Einzige, der sich zum Depp gemacht hat, war ja hier Carsten Schneider, der sich darüber beklagt hat, dass jetzt Matthias Matschi nicht mehr im Vorstand ist und dass jetzt Thüringen nicht mehr repräsentiert sei.
Ja.
Und das liegt einfach daran, dass Thorsten Matschi einfach, sorry, stellt halt einen besseren auf, dann wird er auch gewählt vom Bundesparteitag.
Wo wir jetzt schon, wo wir du wolltest noch kurz über Markus Söder sprechen.
Naja.
Das aber direkt hier.
Ja, wir können es da dranhängen. Also Markus Söder, wir haben ihn ja schon zum Bundeskönig prämiert.
Ja.
Das von Gottes Gnaden kommt noch nicht, aber es kommt bald. Der hat ja jetzt, er hat sein Corona-Gate jetzt bekommen, so wie der Laschet sein Corona-Gate hatte.
Ich finde, er sollte im Wahlkampf unbedingt mit König von Deutschland, mit von Rio Reiser auftreten, sodass ihm das dann wieder irgendwie von den Erben verboten werden kann. Da haben wir auf jeden Fall zwei, drei tolle Schlagzeilen schon.
Und der hatte ja jetzt, musste ja zugeben, dass sich da ganz viele Tests angestaut hatten, die Leute nicht benachrichtigt wurden, darunter knapp 10.000 positive Bescheide, Corona-Tests.
Ja, mei.
Und wie gesagt, wir sind ja nicht alle perfekt, wir machen auch mal Fehler. Und jetzt kommt der coole Wahlkampffaktor. Jens Spahn ist ihm sofort beigesprungen und hat das große Vertrauen in Söder, hat er verkünden lassen. Und das ist natürlich ein Fehler und das ist natürlich bedauerlich, aber er hatte größte Vertrauen, dass Markus Söder es gefixt bekommt. Wir sehen dort, was da passieren wird. Jens Spahn löst sich langsam von Armin Laschet.
Ja, ist aber auch kein Wunder.
Ja.
Also ich meine, das ist ja mittlerweile das absolute Verliererticket.
Ja. Ja.
Ja, Dennis, ich kann dir nur gratulieren. Du scheinst völlig recht zu haben. Söder, Kandidat, Spahn, Vorsitzender. Was ist denn eigentlich? Und dann ist das nächste Ding. Söder wird Kanzler.
Ja.
Söder wird Kanzler. Spahn, CDU-Vorsitzender, bleibt Gesundheitsminister oder so in dem Kabinett.
Verteidigung
wird er vielleicht, genau. Ja. Und dann wird Friedrich Merz nicht Werbeauftragter und dann schmeißt er hin.
Du meinst zum siebten Mal.
Ja.
Und dann kommt er, weiß ich nicht, als Zombie, als Untoter irgendwann nochmal wieder? So 2047? Wenn der neoliberale Zeitgeist eine Chance hat, wiederzukommen?
Ich finde das ja sehr erstaunlich, muss ich mal sagen. Ich kann jetzt nicht auf die Frage antworten, weil ich keine Antwort habe, aber ich möchte nur feststellen, ich finde es sehr erstaunlich, dass wir es hier ganz offensichtlich mit Friedrich Merz mit einer Person zu tun haben, wo sich viele Menschen einig sind, die sagen, diese Art und Weise des Auftretens vermissen wir ein bisschen in der Politik, weil der irgendwie ein bisschen klar raus ist und sich auch nicht mit allen gemein machen will und so. Und auch sozusagen für seine Leute halbwegs seriös rüberkommt. Andererseits merkt man aber auch total, dass er halt mit politischen Lösungen von vor 25 Jahren agiert. Und das fällt ihm krass auf die Füße. Und er schnallt überhaupt nicht.
Hast du das mitbekommen, seine Tweets zum Thema?
Schnallt überhaupt
nicht. Hast du seine Tweets mitbekommen? Das war irgendwie jetzt die Woche, wo er meinte so, na, es müsste jetzt jede Schule müsste eine Domain und jeder Lehrer eine E-Mail bekommen. Hat er gefordert.
Ja.
Und er so, Alter, wo wohnst du denn? Die sind alle auf WhatsApp, die haben alle E-Mails, jede Schule hat eine Domain. Das ist nicht unser Problem.
Aber das ist noch nicht lange so, ne? Also ich muss schon sagen, da ist, also hier, Grundschule kenne ich das ja, da haben die Lehrer erst dann im Jahr oder so eine dienstliche E-Mail-Adresse. So. Das kam jetzt alles her.
Das ist auch vor allem so ein plakativer, also sowas hätte es vor 25 Jahren gibt es plakativ
Programm. Vor 25 Jahren hättest du sagen können, oder wäre das halt eine progressive Nummer gewesen.
Genau. Was progressiv jetzt ist, ist irgendwie, was jetzt dieser inoffizielle Bildungsgipfel beschlossen hat mit Saskia Esken. So, das muss man mal hochhalten. Es gibt ja auf Twitter gewisse Kreise, die halten Saskia Esken vor, dass sie nichts erreicht. Die haben jetzt da beschlossen auf diesem Bildungsgipfel, jeder scheiß Lehrer, jede scheiß Lehrerin bekommt ein fucking Dienstlaptop. Punkt. Das ist die erste Sache.
Ja.
Damit einfach mal alle auf einem Stand sind.
Ja.
Und dann kommen noch ein paar zusätzliche Dinge. Aber es sind halt das ist mal was hin ist, um mal alle auf den technischen Stand zu bekommen.
Ja, er ist wirklich von gestern, das muss man sagen. Er ist von gestern und er merkt es nicht richtig.
Aber einerseits, also wenn man halt so ein bisschen Wahlkampfromantik, also wenn man nach Sehnsucht nach Wahlkampfromantik hat, so wie ich manchmal, wäre ja, natürlich klar. Ein Kanzlerkandidat Merz das Beste der Welt. Endlich,
oh, endlich
wieder ja, richtig endlich, schöner Lagerwahlkampf.
Ja, und richtig schön hassen, ja. Ohne, also wirklich Menschenhass, ohne ja. Sich schlecht fühlen zu können. Wäre das nicht toll?
So. Super. Ich habe letztens die Plakate gesehen von der SPD 98 mit Helmut Kohl. Die waren fies. So gefakte Filmplakate von die letzte Stunde und das letzte Glocken und wo Helmut Kohls Gesicht in so einer Glocke fotogeschopft ist. Muss ich jetzt sagen. Warte.
Das ist ja sehr gut.
Das kann ich bis letztens auch nicht.
Darf ich mal ganz kurz? Ja. Darf ich mal ganz kurz weggehen hier neben mir? Ich muss mal was holen, ja? Warte mal. Ich habe ja auch endlich mein Helmut Kohl-Merch.
Ah, sehr ja, gut.
Sehr gut.
Schau mal hier, vom Wähler verschmäht. Mit Theo Weigel.
Oh Gott.
Dann natürlich, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Und natürlich, wem die Stunde schlägt. Waren echte Wahlkampfdinger. 98.
Sehr gut.
Verlinken wir.
So. Ich habe Shiitake-Pilze gekauft, Dennis.
Ich habe mein Problem mit Pilzen. Die sind immer so labbrig gerne mal. Also es ist halt immer, also bei Champignons, die kriegt man ganz gut hin, die kriegt man knackig hin, wenn man die ordentlich schneidet, ja. an schön scharf anbrät, dann hat die immer noch Biss.
Aber du, warte mal, du bist doch hier Veganissimo.
Ja.
Ja, dann musst du doch getrocknete Shiitake-Pilze ohne Ende zu Hause haben.
Nee, ich finde das nicht geil.
Für Brühe. Nein, die musst du einfach nur kochen, die geben halt Geschmack ab.
Ach so, ja, weißt du, was mein Trick ist?
Was?
In Polen kann man Brühwürfel mit Pilzgeschmack kaufen, fertig.
Man kann halt auch einfach die Brühe selber machen.
Habe ich Zeit?
Ja, du bist selbstständig.
Nein.
Doch.
Einer muss ja die ganze Kohle für Deutschland reinkriegen.
Naja.
Ich durfte letztens Krankenkassenbeiträge nachzahlen, weil ich zu viel verdient habe. Das liegt auch daran, dass ich bei der...
Also Leute, die mir erzählen, ich muss Krankenkassenbeiträge nachzahlen, weil ich zu viel verdient habe. Da so viel Mitleid kann ich da nicht verspüren. Es tut mir leid. Habe ich nicht.
Ich habe meinen Rentenversicherungsbeitrag erhöht jetzt.
Das ist gut.
So. Aber es ist ja auch für mich selber.
Ja. Ja, aber das ist generell gut.
Ja.
So. Ja.
Shiitake-Pilze. Ja, aber du hast die getrocknet gekauft?
Nee, gut. Frisch, weil es sie gerade frisch gab.
Ja. Und was machst du damit?
Da mache ich irgendwie so eine Pfanne raus.
Ach so. Okay. War's das?
Ja, das war's.
Oder dann erzähle ich jetzt auch, was ich gekauft habe.
Ja.
Ich hab jetzt FFP3-Masken.
Ja.
Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, jetzt, wo die zweite Welle kommt, ich werde Montag. Gehe ich noch hamstern, ich kaufe nochmal extra 24 Rollen Klopapier, gibt's gerade bei DM, habe ich gesehen, kaufe ich nochmal ein.
Es gibt auch gerade bei Kaufland im Angebot Küchenrollen von Dick und Durstig.
Oh, sehr gut. Ich gehe Montag nochmal hamstern, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland in 4 Wochen untergehen wird.
Ja.
So. Und ich möchte dabei sein, aber mich nicht anstecken. Deswegen habe ich mir FFP3-Masken gekauft in so einem Arbeitsschutzshop, die sind made in Europe.
Ja.
Und die kann man auch einsetzen, wenn man mit Asbest arbeitet.
Ja.
Biologische Kampfstoffe sind damit auch okay zu verarbeiten.
Also im Prinzip müssen wir die Dinger in Kitas verteilen, ja?
Ja. Und damit werde ich mich jetzt selber schützen. Lustigerweise ist, die haben ein Frischluftventil, also ein Klimaventil,
heißt ja.
So schön. Und die Luft wird da ungefiltert rausgeblasen. Das heißt, ich bin geschützt. Meine Luft, die rausgeblasen ist, damit schütze ich keinen. Also natürlich die groben Treffer und so, aber so das, die Schutzwirkung tatsächlich wirkt nur nach innen tatsächlich, leider.
So, was kosten die denn, Dennis?
Ich habe für fünf Stück 70 Euro bezahlt. Die sind reusable.
Was?
Ja.
Was?
Reusable.
Ach du Scheiße.
Die Preise sind gerade ein bisschen heiß gelaufen.
FFP3, ja.
Mhm.
Mit Ventil.
Also. Mit Klimaventil, genau. Von Moldex oder so. Moldex, ja. Und
hier steht Medisana FMRM 100 FFP2K in 95 Atemschutzmaske. Das ist aber so eine ganz normale Staubmaske. Das ist doch nie im Leben FFP2.
Nee, also du musst aber diesen, wo bist du denn gerade?
Amazon natürlich.
Ja, da kannst du das alles fake. Das ist, sobald sowas wie dieses 95 dran steht, das ist fake. Weil entweder kann eine Maske nach 95 sein oder nach FFP3. Beides geht nicht. Entweder hast du einen Standard oder keinen Standard.
Hier, Oh. FP3 Made in EU, 5 Stück, 65 Euro.
So, von welcher Firma?
Nature Flow.
Ah, okay. Ich habe mich für eine klassische, ich habe das in so einem Online-Arbeitsschutz-Shop gekauft, glaube ich, Work Heroes oder so heißt das.
Ja.
Das heißt, es ist alles safe und es ist alles irgendwie und Dinger. Und die sind reusable, das heißt, die kann man wiederverwenden. Die offizielle Empfehlung ist tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, nach der Empfehlung der deutschen Unfallversicherung ist, dass man, wenn man mit biologischen und viralen Stoffen arbeitet, dass es eine Schicht macht man mit den Dingern, auch wenn sie reusable sind. Aber prinzipiell kann man die so oft wiederverwenden, wie man möchte. Man muss halt nur diese Lasche desinfizieren, diese Gummilasche, die das abdichtet.
Ja.
Und sie trocken lagern. Das ist auch die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, die trocken zu lagern, nicht irgendwie eine Boxkiste in eine Box zu tun oder so, sondern wirklich einfach trocken zu lagern, sauber zu machen und einfach zu sorgen, dass es einfach sauber getrennt ist und beim Anziehen halt nicht anzufassen von innen. Oder von außen und dabei innen anzufassen und so. Und dann kann man damit umgehen und die schützen dann einen selber vor dem Scheiß. Und das habe ich mir jetzt gekauft, weil ich tatsächlich wenig Bock habe. Ich bin ja großer Bahnfahrer und ÖPNV. Und die Disziplin hier in Berlin ist erschreckend. Je später der Tag wird, desto weniger werden Masken getragen. Wenn sie getragen werden, gerne unter der Nase. Und ich sehe gerade nicht, wie die BVG irgendwas dagegen tut. Es gab letztens Artikel, wo es hieß, sie hätten irgendwie bisher nur 270 Mal die Strafe verhängt. Das ist albern in Berlin, sorry. Das ist also, man muss sich ja nur auf den Alexanderplatz stellen, auf die untere Verteilebene. Und einfach nur gucken, was für Leute da irgendwie 50%, 60%, 70% ohne Maske rumlaufen. Und wenn du dich da hinstellen würdest und einfach jedem 50 Euro abnimmst, dann hättest du die 270 in einer Stunde voll, an einem Tag. In einer Stunde. Und es geht mir richtig gerade gegen den Senkel, hey, also wenn Teil der Gesellschaft, weiß ich nicht, Corona-Partys feiern und alles egal ist und so und Bars sich nicht gegen die Regeln halten, damit kann ich irgendwie noch leben, weil das ist deren Konsequenzen. Die Bars werden dann einfach in 2 Wochen zugemacht. So, dann muss die Branche damit leben. Aber ich habe irgendwie wenig Interesse, mich selber zu gefährden.
Ja, verständlich.
So, und ja, keine Ahnung. Deswegen habe ich mir die jetzt gekauft und will damit halt, werde das halt jetzt öfters jetzt tragen, auch wenn man halt da drin albern aussieht ein bisschen, zweitens richtig, also unter der, also jetzt die letzten Tage waren unter der normalen Stoffmaske schon erschreckend heiß, aber unter dieser FFP3-Maske wird's fies, aber es ist irgendwie wert.
Kann ich sehr gut verstehen, du hast aber noch was anderes gekauft, Ventilator?
Oh ja, ich habe einen Ventilator gekauft, einen Xiaomi Smart S2.
Ja.
Mit WLAN, die kann man per App steuern.
Hm.
Ist Digitalmotor, regelstellbar. Was ist denn hier so lustig?
Ist gut.
Gab's im Angebot bei MyDeals, über MyDeals für 70 Euro. Der viel schlimmer ist, wenn ich mich jetzt schon aufrege und mich komplett als Trottel oute. Payback. Da war die App jetzt kaputt letztens. Und,
nein.
Ja.
Nein.
Ja.
Und?
Und zwar haben die ein neues Design ausgerollt und du konntest jetzt Payback Pay machen, also konntest du mit Punkten aus der App bezahlen. Der hat so einen QR-Code generiert und so einen Scheiß. Jedenfalls hast du auch deine digitale Karte. Die konnte von den Kassenscannern nicht mehr gescannt werden. An der Rewe Selbst-Checkout-Kasse konnte ich es einfach manuell angeben. Bei DM hat es dafür gesorgt, dass sie den Laden, eine einzelne offene Kasse, 5 Minuten lang blockiert habe, bis die Filialleitung kommt und es einfach selber eingegeben hat, die Nummer.
Geil.
So. Das ist jetzt, ich habe einfach so langsam erreicht den Platon, das Platon.
Was hast du denn da für Punkte? Was gibt's denn da für Punkte? Was kannst du denn da eintauschen überhaupt?
Also, ich habe jetzt bei DM groß eingekauft, so mein Monatseinkauf, Haushalt, Drogerie, Grundnahrungsmittel.
Ja.
Das war für 40 Euro und es gab für sehr viele Kategorien 33-fache Punkte.
Ja.
Das heißt, bei EDM gibt es normalerweise 1 Punkt für 2 Euro Umsatz.
Mhm.
Ich habe dann quasi meine 20 Grundpunkte bekommen. Warte, ich guck mal kurz, dann sage ich es gleich genau. Genau, meine 20 Grundpunkte bekommen und habe dann noch 151 Bonuspunkte bekommen. Ein Payback-Punkt ist 1 Cent. Das heißt, jetzt auf dem Konto sind 4.687 Punkte. Das sind also 46 Euro, die man ausgeben kann. Das heißt natürlich, dass du für, also um das mal jetzt knallhart auszurechnen, Wenn du Payback nicht mit diesen Coupons machst, dann ist es ein relativ nachteiliges Geschäft für dich. Weil du verkaufst deine Daten und kriegst de facto ja nur 0,5% Rabatt am Ende.
Ja.
Das ist das, den Rabattwert. Aber wenn du halt mit Coupons arbeitest, da 100 Punkte, da 200 Punkte, da 10-fache Punkte, da 5-fache Punkte, dann kannst du den Rabatt natürlich so auf 3, 4, 5% steigern. Das ist ein Game.
Coupon Kids, Dennis Morhardt.
Naja, kennst du die Coupon Wars auf glaube ich, das auf D-Max oder Home and Garden?
Home and, was sind das für Sender denn? Das kenne ich nicht.
Home and Garden TV. Das ist aus der Discovery Group.
Du mit deinem teuren Telekom Pay TV. Sowas gibt's hier nicht in diesen einfachen Arbeiterhaushalten in Pankow.
Ja. Und da gibt's eine Sendung, die sind Coupon Wars, und das sind halt Leute, die halt wirklich Coupons ausscheiden, sammeln und wirklich so Mappen haben und dann in den Walmart gehen und gucken, dann kaufen die so 200 Packungen Kopfschmerzmittel und kommen noch mit $3 zurück. Das ist für mich paradiesische Zustände. Mit Coupons und dem ganzen Scheiß. So schön.
Ich habe aber auch noch was gekauft, möchte ich sagen. Und müssen wir kurz drüber sprechen. Ich hau jetzt die ganze Zeit auf den Tisch, weil ich hier so ein komisches, wie nennt man das eigentlich? Diese Deckel. Also diese Silikon-Kronkorken, die man auf so Limo- oder Bierflaschen drauf tun kann, damit da keine Wespen reinkommen.
Silikondeckel? Silikon-Kronkorken?
Macht die, da kann man schön mit rumspielen, jedenfalls. So. Ich habe mir AirPods Pro gekauft, weil ich jetzt auch endlich mal aussehen will wie ein Volltrottel, wenn ich jogge. Also noch mehr, als
wenn du schon beim Joggen aussiehst.
Ja. Und die waren jetzt zum ersten Mal runtergesetzt.
Der Reflektor des Kinderfahrrads im Garten blendet mich.
Wir können
lass mal schon
gehen, das tut da machen, aber die waren jetzt zum ersten Mal runtergesetzt. Die kosten dann normalerweise, glaube ich, mit 270 Euro oder so. Unverschämt viel Geld. Und gab es jetzt zum ersten Mal günstiger bei Amazon und
so. Ja, aber du kaufst ja nicht nur ein Produkt, sondern du kaufst ja einen Lifestyle, eine Einstellung.
Ja. Also für 210 Euro, sowas waren die. Also schon das erste Mal deutlich reduziert. Spricht natürlich auch immer dafür, dass irgendwie bald vielleicht Verbesserte kommen oder so. Aber egal, ich wollte jetzt, ich brauchte irgendwie was Vernünftigeres zum Joggen. Wir sind schon zweimal so, Beats X heißen die, von Beats, so ein Bluetooth-Kopfhörer, die man sich so hinten über den Nacken legt, mit dem man auch recht komfortabel laufen gehen kann. Die sind mir schon zweimal verreckt, weil ich halt zum Einschlafen irgendwas höre und dann legt man sich aufs Kabel und das Kabel braucht rund im Arsch. Und das funktioniert jetzt natürlich bei AirPods, geht das nicht. Und da habe ich gedacht, gut, wenn die schon die AirPods Pro im Angebot sind, probiere ich die mal aus.
Wobei ich jetzt schon öfters erstmal mein Bett morgens absuchen musste, um die Kopfhörer wieder zu finden.
Ja, aber das ist ja kein Problem. Du kannst ja im Zweifel, wenn da noch ein bisschen Strom drin ist, die sogar einen Ton machen lassen.
Ja.
So. Also das ist schon eigentlich ganz cool gelöst. Die Frage ist natürlich, wie ist das mit dem Noise Cancelling? Und,
weil die sind ja im Gegensatz zu den normalen, legt man quasi auf die Ohrmuschel drauf.
Genau.
Und legen halt wie die normalen AirPods einfach drauf.
Ja.
Und du hast sehr viel Umgebungsgeräusche, kommen einfach nur natürlich rein.
Richtig.
Und die Pros sind jetzt quasi so halb in ihr.
Genau, die sind im Prinzip, sehen die von vorne aus ähnlich wie, soll ich die mal holen?
Ja, gerne.
Ja, guck, warte mal, ich muss mal kurz. Also ist ja auch im Prinzip ein alter Hut, ne? Aber nur der Vollständigkeit halber, wollen wir das mal kurz erwähnen. Die Dinger sind ja auch schon seit knapp einem Jahr draußen oder so. Da ist so ein Silikonaufsatz draufgesteckt und der ist schon so in-ear-mäßig und plombt sich dann ein bisschen fest. Also da hast du eine etwas bessere Abdichtung, aber nicht ganz so gut wie bei den Beats X, fand ich zum Beispiel.
Was ist mit dem Druckausgleich? Also mein Problem mit so
in-ears ist... Moment. Und dann hat das Ding hat halt drei Modi. Der erste Modus ist aus. Du benutzt es einfach so, wie es kommt. Du hast halt das Ding, das stopfst du dir in den Kopf und dann ist halt alles ein bisschen gedämpfter und du kannst hören. Dann kannst du halt auf diesen Transparenzmodus stellen, der im Prinzip, weil außen ja Mikrofone dran sind, damit du telefonieren kannst und den ganzen Quatsch, rausfiltert. Da kommen Geräusche, alles klar, die gebe ich mal von außen rein. Und ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie passiert da auch auf jeden Fall so Software-Voodoo drin. Da ist auch ein extra Chip eingebaut. Ein bisschen Voodoo passiert da und der gibt nicht alles 1:1 wieder, sondern halt, ich sag mal, beschränkt sich da anscheinend auf eher wichtigere Frequenzen. So hört sich das für mich an, weil das klingt schon Es klingt anders, als würde man die Dinger jetzt wieder rausnehmen, ne? Und es hat nicht damit zu tun, dass die Kopfhörer das nicht darstellen könnten oder die Mikrofone zu schlecht wären. Denn wenn du damit telefonierst, klingen die auf der anderen Seite sehr klar und gleichzeitig die Musik, die man darüber hört, klingt auch sehr klar und gibt alles einigermaßen wieder. Das heißt, das, was von draußen kommt, wird absichtlich irgendwie ein bisschen verändert und eingespielt. Wie genau? Keine Ahnung. Und dann halt noch Active Noise Cancelling. So, Druckausgleich gibt ja einmal das Ding, dass du halt in die Ohren gestopft hast und das halt zu ist durch die In-Ears und dass dann halt der normale Druckausgleich nicht mehr passieren kann. Und dann gibt es ja den zweiten Punkt, Active Noise Cancelling, der macht ja so ein bisschen Gegenschall und das fühlt sich immer an, als würde das sich so ein bisschen so reinsaugen oder so. Ja, das erste würde ich sagen, ist halt klassisch, entweder du magst halt In-Ear oder nicht, einfach probieren. Ich finde die nicht ganz so, die sind nicht ganz so penetrant, wie zum Beispiel die Beats Access waren oder auch andere In-Ear-Kopfhörer sind, passen schon einigermaßen gut, aber es ist halt schon da, man merkt es, aber wie gesagt, sehr dezent. Und das vom Noise Cancelling ist, wie ich auch finde, sehr dezent. Und auch das Rauschen, das die machen im Nichts-Modus, ist auch vertretbar. Wobei es da auch wohl ein paar Montagsmodelle gibt zwischendurch, die rauschen dann sehr stark, dann kann man die aber umtauschen. So, und das Noise Cancelling ist natürlich nicht so gut wie bei Over-Ear-Kopfhörern, ne? Wenn diese Bose irgendwas, wie die heißt, 35 oder so, keine Ahnung, Quiet Comfort, so. Die sind natürlich, hattest du die mal auf?
Nee.
Die sind krass. Die okay. Sind wirklich krass. Die Dinger tust du auf und du hörst einfach im Raum, wenn ganz normal um dich herum ist, hörst du fast so gut wie nichts. Da muss man schon laut mit dir reden, dass du verstehst. Und bei diesen Dingern versteht man eigentlich die Leute. Aber alles ist sehr gedämpft. Also und so einfache leise Geräusche, wenn der Fernseher leise läuft oder wenn Leute sich leise unterhalten und du hörst dann auch noch irgendwas oder die Spülmaschine hier zum Beispiel, die Spülmaschine hört man einfach nicht mehr, die ist einfach weg und das macht schon mal sehr, sehr angenehm und alle draußen Geräusche werden auch gut abgedämpft. Man hört aber, und das finde ich ganz gut, Autos hört man noch, aber die Mitten und Tiefen werden sehr schön weggefiltert, sodass Autos nur noch, dass du von Autos quasi nur noch die Rollgeräusche hörst. Das klingt ja so, kriegen die alle. Das finde ich eigentlich ganz okay. Und ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass das richtig, richtig schlecht ist, das Noise Cancelling. Aber ich finde ehrlich gesagt, dafür, dass das halt In-Ears sind und die das nie so gut machen können wie Over-Ears, finde ich es echt, echt erstaunlich. Wollte das nur mal kurz erwähnt haben. Ich weiß, ich bin late to the party, wie immer. Machen Spaß, die Teile. Machen wirklich Spaß. Akku hält auch ziemlich lang. Laufe ich mehrere Tage mit rum, bevor ich das Ding wieder aufladen muss. Ziemlich cool. Ja. Ja, der Transparenzmodus ist halt klasse, ziemlich in die Stadt fahren, ist halt total super.
Ich stehe gerade kurz davor, meinen irgendwann mal die nicht zu ersetzen, weil ich den Akku mehr oder weniger runtergerockt habe. Die halten jetzt noch knapp so 40, 45 Minuten noch mit einer Ladung.
Und ich habe jetzt was bestellt, extra Aufsätze, die so Schaumstoffaufsätze sind. Die funktionieren ähnlich wie so Oropax-Teilchen. So dass du die so ein bisschen andrückst, dann steckst du die ins Ohr und dann weichen die sich auf. Dann hast du nochmal ein bisschen besser abgeschlossen in den Ohren. Das passt sich ein bisschen besser hier an den jeweiligen Hörkanal an, der bei jedem einfach anders ist, auch wenn du da verschiedene große Silikonaufsätze drauf hast. Haben wohl ein bisschen den Nachteil, dass sie dann, dass die nicht ganz so wasserabweisend sind. War so ein Kickstarter-Ding von Charge & Pro, soll aber sehr, sehr gut sein. Probiere ich mal aus, gibt es dann irgendwie demnächst was dazu zu sagen. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Aber erster Eindruck, oder der Eindruck nach der ersten oder den ersten zwei Wochen, ziemlich gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird jetzt so ein mal wieder so ein teures Spielzeug, dass ich so einfach for the dolls kaufe und eigentlich brauche ich das gar nicht. Aber im Gegenteil, ich bin echt relativ froh.
Ich fand meine AirPods, das ist, glaube ich, eins der besten Apple-Produkte aller Zeiten. Also allein diese Bequemlichkeit, du musst nicht mehr Kopfhörer rausfriemeln, erstmal zurück und dann musst du sie finden, sondern du hast sie in der Tasche, holst raus, packst rein und kannst sofort hören. Wie? Das hat die Friction, durch die AirPods höre ich es wieder jetzt Podcast durch deutlich mehr, seitdem ich die Dinger habe.
Ja. Wie ist bei den normalen AirPods, unterscheidet sich die Siri-Integration da irgendwie? Weil auf jeden Fall bei denen hier ist das so, dass wenn man eine Nachricht bekommt, kann man sich die halt vorlesen lassen von den Teilen und dann muss man nicht wieder Hey Siri sagen oder starten, sondern man antwortet einfach mit Antwort. 15 Telefone öffnen sich. Sondern man sagt einfach, antworte mal ja, ist okay.
Ich habe das nie. Ich weiß nicht, ob das meine können, das vorlesen, das Ding.
Echt nicht?
Nö.
Okay, das ist krass. Weil ich bin dann jetzt,
also vielleicht habe ich auch nie aktiviert, keine Ahnung, weil
ich letzte Tage,
Uhr habe halt.
Ich war die letzten Tage da Fortbildung und bin halt mit den Dingern in den Ohren nach Hause gefahren, mit dem Transparenzmodus auf dem Fahrrad. Und wenn eine Nachricht kam, wurde die automatisch vorgelesen. Ich habe halt direkt einfach so beim Fahrradfahren die Antwort gesagt. Das hat also ich erstaunlich gut funktioniert.
Ja, verkaufen, sofort verkaufen.
Genau.
Ja, Champagner und Rosen bitte.
Ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben. So,
Berlin Mitte.
Das war jetzt die 96. Ausgabe.
Ja.
Ich habe schon vergessen. Genau. Die 100 rückt immer näher, wie ihr hört. Wir haben schon Teile erledigt der 100. Aber was wir sagen können, ist, jetzt rückt auch bald die Vorbestellphase näher, oder?
Ja, machen wir demnächst. Ja.
Machen wir demnächst. Also, um das nochmal gesagt zu haben, die Anycast 100-Folge wird zunächst vorab exklusiv, könnte man sagen, auf MC, also Musikkassette, vertrieben werden. Dennis baut so einen kleinen Shop auf, da kann man die dann kaufen für wahrscheinlich so 6 Euro.
6, 7 Euro maximal.
Euro, also Selbstkostenpreis mit so ein bisschen ganz geringer Marge, damit Dennis, weiß nicht, sich ein Eis kaufen kann. Also wirklich tatsächlich, viel wird das nicht sein.
Mit Kassette und Gimmicks.
Mit Kassette und Gimmicks, genau. Gibt's dann zugeschickt, könnt ihr bestellen und wir wären froh, wenn ihr es tun wollt. Die ist ein bisschen limitiert. Wir können euch keine genaue Zahl sagen, weil das von Faktoren abhängt, die wir noch nicht verkünden können, so genau.
Ja.
Und auch gar nicht wollen.
Ja.
Aber es werden nicht so viele sein, das kann man sagen. Es werden tatsächlich nicht so viele sein. Und Full Disclosure, die gibt es dann irgendwann auch zu hören im Feed?
Ja, im Internet.
Im Internet, aber das dauert auf jeden Fall noch. Ja. Wenn ihr die 100 haben wollt, dann bestellt euch die Kassette, wenn es dann soweit ist. Wir weisen nochmal genau darauf hin und dann lassen wir euch die zukommen. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz schöne Nummer. So, ansonsten.
Was sollen wir nicht vergessen?
Lasst ein Abo da. Daumen nach oben.
Ja.
Glocke aktivieren.
Glocke aktivieren.
Und hinterlasst uns doch eine schöne Rezension bei Apple Podcasts oder bei.
Schreibt's auf die nächste Klowand. Sehr gerne.
Genau. Hier, wie heißt das andere noch?
Schreibt einen Leserbrief an eure Leserzeitung.
Dingsbums.io.
Ja.
Wie heißt das denn?
Panoptikum.
Ach so. Ja, genau.
Luftschreiber. Man sollte einen Luftschreiber beauftragen. Ich finde euch scheiße.
Ja, oder lasst doch einfach mal hier so ein Flugzeug mit so einem Banner über die Stadt fliegen. Könnt ihr auch gerne machen. Das wäre ganz froh. Ansonsten Lob, Anregung und Kritik wie immer an Dennis.
Ja.
@anyka.st.
Presse steht im Impressum.
Mehr haben wir nicht zu sagen. Bis in 2 Wochen. Mit Gast.
Nach der Sommerpause.
Bis dann. Nach der Sommerpause, genau.
Tschüss.